Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich? Halleluja. Auch wenn ihr durch Stürme durchgeht, glaubt ihr es trotzdem? Eins der Dinge, vor ein paar Monaten hat diese doch darüber gepredigt und hat gesagt, eine Sache, egal was du durchgehst im Leben, eine Sache, die ist wichtig und es wird sich nie ändern, Gott ist gut. Gott ist gut. Und das ist ein gigantisches Fundament und ich liebe diese. Das ist eine meiner Lieblingsbibelverse, ist aus dem Prediger 5, ich glaube, es ist 5,14, wo steht, jetzt habe ich es vergessen, Ivo, du bist aufgestanden, das hat mich jetzt gerade voll gestört. Die Bibel sagt, er bemüht sich nicht viel um die Tage seines Lebens, weil ihn Gott mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Und das Ding ist, habe ich gesagt, hey Gott, weißt du was, ich kann nichts dafür, aber das ist mein Bibelvers. Also, diese sagt, es gibt zwei Sachen, Hirwe kann alles, außer zwei Sachen. Er kann sich keine Sorgen machen und er kann feeling pity, wie heißt das? Genau, und er fühlt kein Mitleid, okay? Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, daran muss ich dann arbeiten, das stimmt schon, okay? Ich habe so Probleme, ich denke immer, hey, was weiß ich, komm, raff dich, auf geht, geh einfach noch ein bisschen tiefer rein, weißt du, raff dich, das ist nicht so schlimm, auf geht, steh auf, das ist so mein Ding, ich weiß, ich muss daran arbeiten, Halleluja. Aber so eine Dinge, also diese Sache mit den Sorgen, für mich macht die halt keinen Sinn, deswegen mache ich mir keine Sorgen, okay? Für mich macht die irgendwie gar keinen Sinn. Weißt du, wieso sollte ich mir Sorgen machen, weil meine Sorgen verändern meine Situation nicht. Und als ich diesen Bibelvers gefunden habe, ich dachte, junger Fisch, das spricht echt, das bin ich, okay? Ich beschäftige mich nicht mit den Tagen meines Lebens, weil der Herr mich einfach zu viel mit der Freude meines Herzens beschäftigt. Und das ist es, Halleluja, Gott, lasst es drin sein. Amen. Wir sind in der Serie, die Stürme, sehr gut, Halleluja, hey, hier, jawohl, es hat funktioniert. Und unser Bibelvers ist zwar ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen, aber wir werden noch dazu kommen, wahrscheinlich nächste Woche. Aber es erhob sich ein großer Sturm. Und dieser Sturm, um den es hier geht, über den werden wir nächste Woche sprechen. Und mein Titel nächste Woche ist mehr als ein Sturm. Okay, aber diese Woche ist mein Titel. Was war letzte Woche mein Titel? Er ist im Sturm. Und heute mein Titel ist, er ist nicht im Sturm. Okay. Wir haben angefangen mit den Stürmen und die erste Botschaft war, nicht mein Sturm. Ganz wichtig, nicht mein Sturm. Du musst erkennen, welche Stürme sind deine, welche sind die für dich bestimmt und welche sind nicht deine und halte dich da raus. Okay, ganz wichtig, halte dich aus den Stürmen, die nicht für dich bestimmt sind, halte dich da raus. Dann die Woche drauf haben wir darüber gesprochen, über einen Sturm für dich. Dass es Stürme gibt, die sind für dich vorherbestimmt. Und es ist wichtig, dass Stürme da sind. Es ist unheimlich wichtig. Wisst ihr das? Gott wird dich vor nichts beschützen. Vor nichts beschützen, das dich mehr wie Jesus aussehen lässt. Das macht keinen Sinn. Gott wird dich nicht davor beschützen, vor Dingen, die dich am Ende mehr wie Jesus aussehen lassen. Vor dem wird er dich nicht beschützen. Und das ist das. Und das ist ein Evangelium. Das ist etwas, das heutzutage nicht mehr so populär ist, aber es ist wirklich wahr. Gott wird dich vor Dingen nicht beschützen, die dich am Ende mehr aussehen lassen wie Jesus. Und Stürme sind ein wichtiger und essentieller Teil in deinem Leben, dass es so ist. Weil, weißt du, wenn alles gut läuft, ist es ein bisschen schwierig, dann musst du Glauben zum Teil nicht anwenden. Glauben brauchst du in Dingen, die du nicht siehst. Wo du fast die Hoffnung verlierst, da brauchst du Glauben und das ist manifestiert. So viele Menschen haben Jesus, wären zu Jesus möglicherweise nie gekommen, wenn sie nicht in Stürmen gewesen wären, wo sie dann auch anfangen zu schreien, Jesus, helf mir. Und dann zur Errettung kommen. Deswegen Stürme sind unheimlich wichtig. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, er ist im Sturm, dass über die unterschiedlichen Arten von der Gegenwart Gottes haben wir gesprochen, dass es eine Allgegenwart gibt, dann gibt es eine erfahrbare Gegenwart, eine persönliche Gegenwart Gottes und dann gibt es die verborgene Gegenwart Gottes. Mann, das ist nicht krass. Ist ja, manchmal denke ich wirklich, so ab und zu predige ich schon mal ganz gut, okay, das denke ich wirklich. Aber letzte Woche, weißt du, letzte Woche, ich denke, ey, das war echt ordentlich und Gott muss einen Donner schicken und auf einmal die Furcht des Herrn auf der Gemeinde. Ich habe darüber gesprochen, dass Gott so unheimlich einfach gemacht hat, in die Allgegenwart zu kommen, weil da können wir nichts dafür. Wir sind einfach in seiner Allgegenwart. Und dass es eine erfahrbare Gegenwart Gottes gibt, wo ich glaube, dass jeder Mensch die erfahrbare Gegenwart Gottes erlebt. Aber viele Menschen sie zum Teil Zufall, Glück und so weiter benennen. Und dann gibt es eine persönliche Gegenwart Gottes, wo du Gott wirklich persönlich begegnest. Und sogar das macht uns Gott sehr einfach. Aber dann gibt es diese verborgene Gegenwart Gottes, wo Gott seine Heiligkeit, seine Größe, seine Kraft, seine Macht, seine unglaubliche, fantastische Gegenwart offenbart. Und das ist eine verborgene und da gehen sehr wenige rein. Warum? Weil er uns abschreckt vor dieser Gegenwart, weil sie zu heilig ist. Und da musst du durchbrechen, weil und er ist umgeben von Stürmen, er ist umgeben von Blitzen und von Donner und auf einmal draußen zweimal Donner. Mitten in der Predigt, habe ich noch nie erlebt, in 16 Jahren, noch nie erlebt. Und das Ding ist, ich habe gedacht, hey, es läuft eigentlich ganz gut bei der Predigt und weißt, die Leute haben eine gute Response, wie sagt man, Reaktion und so weiter. Und dann Gott schickt nur einen Donner und alle berührt die Herzen. Und ich denke, Gott, was mache ich eigentlich hier? Weißt, ich meine, so, das ist so, weißt du, Gott kann uns benutzen, wir können predigen, wir können das und dies und das machen, aber er schickt nur einen Donner und auf einmal, und ich bin hier mit Gänsehaut und so weiter, einfach. Und das ist das, was ich wirklich glaube, dass Gott macht es unheimlich einfach und ich bin froh für Gemeinden, die Errettung predigen und all diese Sachen. Aber es gibt diese eine Gegenwart und die dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir sie nicht vergessen, dürfen wir sie nicht billig verkaufen, weil es ist heilig da drin. Es ist so heilig da drin und er ist in dem Sturm. Und heute will ich darüber sprechen, Gott ist nicht im Sturm. Er ist nicht im Sturm, weil es gibt auch Stürme, wo Gott wirklich nicht drin ist. Es gibt Stürme, wo Gott nicht drin ist. Und es gibt Stürme, wo Gott drin ist, aber es gibt Stürme, wo Gott nicht drin ist. Und ich will heute ein paar Sachen erwähnen, wieso es Stürme, was sind das für Stürme, wo Gott nicht drin ist. Und ihr kennt diese eine Geschichte, oder ich gehe davon aus, dass die meisten von euch kennen, aus dem 1. Könige 18 und 19. Da geht es um Elia. Und ganz Israel ist sozusagen eigentlich von Gott habt sich abgewendet, okay? Und hier hast du Isabel und Achab. Achab ist der König, aber Isabel ist eigentlich die Kontrolletti, okay? Die sozusagen alles unter Kontrolle hat. Und Achab ist zwar der König, aber alles, was er macht, ist aus Angst vor seiner Frau, okay? Solche Ehen soll es geben. Ich weiß zwar nicht wo, aber soll es geben, okay? Und sie hasst Elia. Sie hasst Elia, sie hat alle anderen Propheten, hat sie ebenso umgebracht, denkt Elia. Am Ende erfährt er dann, dass es 100 Propheten gibt, die versteckt wurden. Aber sie hasst Elia. Und Elia ist aber mit Gott. Und Elia ist echt ein krasser Prophet. Und eines Tages sagt er, weißt du was, wir machen so. Wir gehen auf den Berg Karmel und auf dem Berg Karmel, da werden wir uns alle versammeln. Lasst uns alle versammeln. Lasst die 400 Asherah-Priester, Propheten und die 450 Baal-Propheten kommen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Er hat gesagt, okay, lasst uns zwei Altäre aufbauen, darauf opfern. Und der Gott, der dann mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und alle sagen, alles klar. Und er sagt, weißt du was, hey, ihr seid 850, ihr macht das ein bisschen schneller, ich brauche ein bisschen länger. Fangt doch an. Und sie fangen an und alle ihre religiösen Rituale und so weiter machen sie, haben diesen Altar gebaut und dann fangen sie an zu schreien, zu hüpfen, zu tanzen und so weiter. Und irgendwann fangen sie sich an zu schnitzen und Elia sagt zu denen, hey, vielleicht ist er auf Toilette, schreit mal lauter. Und das Ding ist, weißt du, so, die sind so desperate, die sind so verzweifelt, dass sie wirklich anfangen, lauter zu schreien. Weißt du, ich meine so, und Schreien, nichts passiert. Elia sagt, okay, hey, lass uns jetzt zu mir übergehen. Und er hat ein schönes Opfer dargebracht, einen tollen Altar. Und er sagt, okay, und jetzt noch Wasser drüber gießen. 12 Eimer Wasser drüber gießen. Und dann betet er und Gott antwortet mit Feuer. So, ich wäre da. Weißt du, also, ich denke mir, Elia, weißt du, wie ich mich da fühlen würde? Hey, ich wäre 4 Meter breiter, 12 Meter größer, so würde ich durch Israel rumlaufen, okay? Hey, weißt du, so, das wäre, weißt du, aber Elia, der Gott gesehen hat, wisst ihr, wir denken manchmal, hey, ich will einfach nur sehen, wie Gott wirkt. und dann wird alles gut. Schaut mal, was Elia gesehen hat. Und dann kommt Isabel, kriegt die Nachricht und ist wie eine Furie, okay, über die darf man das sagen. Sie ist wie eine Furie, voll die Hexe und so weiter, Zicke, alles, was du dir vorstellen kannst, das ist Isabel, okay. Und sie sagt, sie sendet einen Boten zu Elia und sagt, dass am morgigen Tag wird es ihm so ergehen wie dem Baalpriester. Wieso Baalpriester? Okay, Elia hat die 400 Aschera-Priester und 450 Baalpriester hat er alle geschlachtet, sagt die Bibel. Und sie sagt, so wird es dir ergehen. Und er hat Muffe vor Isabel. Hat diesen Gott gesehen, der das da gemacht hat. Und in seinem Herzen, jumm. Das Ding ist, wisst ihr, was Elia gemacht hat? Er ist von einem Sturm weggelaufen, wo Gott ist. Und Elia läuft weg und läuft und läuft und läuft, lässt seinen Diener in Beersheba zurück und läuft weiter. Läuft weiter. Eine Tagreise in die Wüste. Legt sich unter den Baum. Irgendwann mal klopft, schläft ein, irgendwann mal klopft ein Engel auf die Schulter, weckt ihn auf. Weißt du? Und Elia, weißt du, du wirst sagen, boah, Engel, hey, wir würden Facebook, Twitter, Instagram, alles, weißt du, mein, hey, lass mal Selfie machen mit dem Engel und so weiter, weißt du, ich meine so. Aber Elia, total, wie wenn das Normalste der Welt ist. So, der Engel, was bringt der Engel ihm? Ein Kuchen und Wasser. Ich würde erstmal sagen, hey, pass auf, bei uns in Deutschland Kuchen und Kaffee, aber Kuchen und Wasser passt jetzt nicht unbedingt, okay? Aber Kuchen und Wasser, Kuchen, krass, gell? Kuchen, Halleluja, ich fast mal nur Kuchen. Nur, dass ich Kuchen esse. Elia schläft wieder ein. Wieder klopft der Engel auf die Schulter. Wieder wacht er auf. Wieder hat er für ihn Essen vorbereitet. Elia nimmt es zu sich. Jetzt passt mal auf, die Bibel sagt, dass er mit dieser Einspeise Kraft für 40 Tage bekommen hat. Aber nicht nur für 40 Tage, weil die meisten überlesen das. Er ist danach 40 Tage auf dem Berg zum Berg Horeb gelaufen. Am Berg Horeb wartet er auf Gott. Okay, wartet er auf Gott. Aber er ist ja den Weg wieder zurückgelaufen. Das heißt, diese Speise hat ihm eigentlich Kraft für 80 Tage gegeben. So würde ich auch fasten. Er hat ihm etwas Übernatürliches gegeben, was auch immer. Und das war, wisst ihr, übernatürlich, okay? Keine irgendwelchen chemischen Substanzen oder sowas, okay? Übernatürlich, dass er durch die Wüste gelaufen ist, ohne Probleme und wieder zurückgelaufen ist. Das heißt, diese Speise hat ihm Kraft für 80 Tage gegeben. Aber das ist das, um was es hier jetzt dann geht. Im 1. Könige 19, ab Vers 11, steht, und er sprach, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein Wind groß und stark zerriss die Berge, also ein Sturm, und zerschmetterte die Felsen vor dem Herrn. Der Herr war nicht in dem Sturm. Es gibt Stürme, da ist der Herr nicht drin. Es gibt Stürme in unserem Leben, da ist der Herr nicht drin. Es gibt Stürme, und wir hatten es letzte Woche, der Herr ist im Sturm. Es gibt Stürme, die sind wichtig für unser Leben, wo wir im Sturm sind, und der Herr ist mit uns und führt uns dadurch, weil es wichtig für uns ist. Aber es gibt Stürme, da ist der Herr nicht drin. Hier bei Elia war der Herr nicht in dem Sturm drin. Und nach dem Wind und kam ein Erdbeben, doch der Herr war auch nicht mal im Erdbeben. Du kannst möglicherweise Erdbeben in deinem Leben erleben, ohne dass der Herr drin ist. Die Frage ist, wieso ist der Herr da nicht drin? Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia sie hörte, da verhüllte sein Angesicht, weil er kannte die Stimme des Herrn, mit einem Mantel und ging hinaus, stellte sich an den Eingang der Höhle und siehe, eine Stimme erging an ihn, die sprach, was tust du hier, Elia? So, das ist eine interessante Geschichte hier überhaupt, dass Gott ihn fragt, was tust du hier, obwohl doch sein Engel ihn dahin geschickt hat, okay? Und Elia geht zurück in neuer Kraft. Aber was Gott ihm gezeigt hat, pass mal auf, hier ist ein Sturm, aber da bin ich nicht drin. Aber den Sturm, wo ich eigentlich drin bin, hast du verlassen. Und weil wäre er in Israel geblieben, das wäre ein Sturm für ihn gewesen, aber der Herr wäre im Sturm gewesen. Wohin schickt der Gott? Wo schickt ihn Gott wieder zurück? An den Ort, wo er hergekommen ist, da wo eigentlich der Sturm ist, wo Gott drin ist. Bei Isabel. Und Gott sagt zu ihm, pass auf, du bist nicht allein. Es gibt 7000 in ganz Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und eine dieser Sachen, wie, in welchen Stürmen ist Gott nicht drin? Gott ist nicht in Stürmen drin, wenn du die richtigen Stürme meidest. Wenn du dich in einem Sturm befindest, aber den richtigen Sturm davor gemieden hast. Richard hat gesagt, du musst immer einen Preis zahlen. Entweder zahlst du einen Preis, dass du Gott nachfolgst, oder du zahlst einen Preis, dass du nicht dir nachfolgst. Lieber zahle ich den Preis, ihm nachzufolgen. Preis musst du sowieso immer zahlen. Ob du ihm nachfolgst oder nicht nachfolgst, Preis musst du für ihn sowieso immer zahlen. Deswegen zahle ich lieber den Preis, ihm nachzufolgen, als den, ihm nicht nachzufolgen. Die meisten denken, das ist so ein hoher Preis, Jesus nachzufolgen. Ich sehe das nicht ganz so. Wisst ihr, dass Jakob ist ein unheimlich gutes Beispiel für das Gesetz und für die Gnade Gottes, beziehungsweise für den, sagen wir, alten Bund und den neuen Bund. Seine erste Frau, für die er 7 Jahre gearbeitet hat, ist ein Beispiel für den alten Bund. Er arbeitet 7 Jahre für sie und am Ende bekommt er nicht mal das, was er sich erhofft hat. Aber er arbeitet zuerst 7 Jahre, um seine Verheißung zu bekommen. Das ist ein alter Bund. Du schaffst, um die Verheißung zu bekommen. So, seine zweite Frau ist ein Zeichen für den neuen Bund. Du bekommst zuerst die Frau und dann arbeitest du. Und die Bibel sagt, und die 7 Jahre gingen so schnell vorüber für ihn wie an einem Tag. Und das ist das, was, wenn Jesus in dein Herz reinkommt, ist es nicht so, hey, ich muss jetzt alles aufgeben. Nein, auf einmal willst du alles aufgeben. Und das ist der große Unterschied. Und Gott ist nicht im Sturm, wenn wir die richtigen Stürme meiden. Schaut mal, das Buch Ruth. Und da siehst du Elimelech und seine Frau Naomi, die eigentlich Israeliten sind. Und was sie gemacht haben, in Israel wütete ein Sturm und dieser Sturm hieß in dem Fall Hungersnot. Was sie gemacht haben, sie sind aus Israel rausgegangen. Das Problem ist, dass was sie nicht gewusst hat, dass sie von einem Sturm, wo Gott drin ist, rausgegangen ist in einen Sturm, wo sie fast alles verlieren wird. Und am Ende, sie ist raus aus Israel und was ist dann passiert? Elimelech ist gestorben und nicht nur Elimelech ist gestorben, sondern sogar ihre 2 Söhne sind gestorben. Alles, was ihr übrig blieb, waren 2 Schwiegertöchter, von denen wollte sie ja auch nichts mehr wissen, weil hey, als Schwiegermutter, wer will 2 Schwiegertöchter am Hals haben? Spaß, okay. Nein, aber sie sagt, hey, bleibt hier, das ist euer Volk und so weiter. Und hier hast du Opa, die sagt, okay, ich gehe. Und dann hast du Ruth, die sagt, nein, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott und geht mit. Und wohin gehen sie zurück? Da, wo eigentlich Gott ist. Aber du siehst, sie sind von einem Sturm geflohen, wo eigentlich Gott drin war, weil Gott kümmert sich immer um Israel, sind weggegangen in ein Land, von dem sie gedacht haben, dass es besser ist. Am Ende hat sie dort alles verloren, geht wieder zurück an den Ort, wo Gott eigentlich wirklich ist. Und so haben sie einen Sturm verlassen, wo Gott eigentlich drin ist, aber weil sie den Sturm verlassen haben, sind sie in einen Sturm gekommen, wo sie alles verloren hat. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, es gibt Stürme, wo Gott nicht drin ist. Vor allem, wenn wir die richtigen Stürme verlassen, wo er eigentlich drin ist, weil wir denken, es ist doch viel geschickter, hier rauszugehen. Okay? Und bei den ersten Schwierigkeiten dürfen wir nicht aufgeben. Wenn wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir wissen, Gott hat uns eine Verheißung gegeben, dann dürfen wir nicht bei den ersten Schwierigkeiten aufgeben. Dann dürfen wir auch nicht nach dem ersten Jahr aufgeben, nicht nach dem zweiten, nach dem dritten, egal wann. Wenn Gott gesprochen hat, du bleibst dran, weil Gott ist mit dir in diesem Sturm. Jesus selbst musste das lernen. Hebräer 5,8 sagt, dass Jesus den Gehorsam gelernt hat an dem, was er litt. Jesus musste es lernen, weißt du, der Sohn Gottes, der die Himmel und die Erde geschaffen hat und alles in seiner Hand hält, als er Mensch geworden ist, musste gehorsam lernen an dem, was er litt. Wir hassen das. Wer will schon leiden? Niemand von uns will leiden. Niemand will, weißt du, das ist nicht natürlich von uns. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben. Das ist so, als wir eine Gruppe Kroaten hier in die Gemeinde gekommen sind und die Ise, wie soll ich sagen, hat sich verändert. Und wir Kroaten, wir sind sehr lustig, denken wir, okay? Eigentlich sind wir nur lustig untereinander, weil niemand anderes versteht uns irgendwie, okay? Und wir haben so diese Witze und wir haben versucht, diese Witze, die wir erzählen, haben wir versucht zu übersetzen und niemand lacht, dann haben wir gedacht, okay, das funktioniert nicht. Aber die Ise, sie war sehr ernst. Okay? Sogar ihr Vater heißt Ernst. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie das ist. Also, Ises Papa heißt Ernst. Weil ich meine so, das und der ist total witzig, absolut, ja. Aber, manchmal so, sagen wir mal, ich kenne kein Volk der Welt, das Ernst, das ist eine Charaktereigenschaft, das ist kein Name irgendwie, okay? Spaß, ich weiß, mein Schwiegervater heißt Ernst, alles gut. Aber kennst du ein Volk in der Welt, das eine Charaktereigenschaft wie Ernst als Namen gibt? Gibt doch irgendwie Freude. Aber es gibt keine Freude. Habt ihr jemanden gesehen in Deutschland, der Freude heißt? Komisch irgendwie. Ha? Oder Spaß. Oder Tanz. Weißt du, irgendwie, nein, Ernst. Ich liebe diesen Ernst, okay? Wir verstehen uns sehr gut. Wir haben erst gestern miteinander telefoniert, aber... Aber diese hat sich verändert, okay? Warum? Weil wir waren nur Spaß. Okay, wir waren nur Spaß. Bei uns ist alles spaßig, alles. Und diese musste uns ernst beibringen, okay? Und das, was sie nicht wusste, ist, dass sie Spaß beigebracht bekommt. Okay, auf dem gleichen Weg. Und so hat sie jetzt eine gute Balance. Hallo, manchmal ist sie witziger wie ich. Und das macht mich ein bisschen, ich weiß auch nicht. Okay. Auf ihre Art und Weise. Halleluja. Die Sache ist die, wenn du durch richtige Stürme durchgehst, dann musst du an den Dingen festhalten und lass sie nicht los, weil die Sache ist die, wenn du diese Stürme loslässt, kommt sowieso ein nächster Sturm. Du musst verstehen, der nächste Sturm kommt sowieso. Das Ding ist, du kannst nicht von Sturm zu Sturm gehen. Du wirst alles verlieren. Du wirst Beziehungen verlieren. Wenn du jedes Mal einen Sturm meidest, wirst du Beziehungen verlieren. Du wirst alles verlieren, was dir wertvoll ist. In Beziehungen gibt es Stürme, in Familien gibt es Stürme und so weiter, beim Job gibt es Stürme. Aber wenn du weißt, dass du bist am richtigen Platz, wenn du weißt, Gott hat gesprochen, Gott hat dich dahingestellt, das ist der Segen des Herrn, dann halte daran fest und geh nicht vom Sturm weg. So viele Menschen gehen so gerne von Stürmen weg. Ich habe es in den besten Familien gesehen, alles muss unter den Tisch gekehrt werden, wir dürfen nichts ansprechen, aber irgendwann mal platzt die Bombe. Irgendwann mal platzt die Bombe, weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alles unter den Teppich zu kehren. Okay? Irgendwann mal muss man den Teppich heben. Oh my goodness. Also ich habe diese Woche, also nichts gegen diese, ich hätte sie auch machen können, aber ich habe den Staub von den Schränken in der Küche oben weggewischt, okay? Junger Fisch, ich hätte den als antik verkaufen können. Hey, so alt war der. Weißt du, meinst du? Das war voll, hey, das war richtig Schufterei. Hey. Naja, anyways. Ja, ich hätte es ja auch machen können, okay? Und so sind wir aber. Aber wir beten manchmal so gegen Stürme. Habt ihr vielleicht von dem Kind gehört, das hat sie ein bisschen daneben benommen und die Mutter hat es sozusagen getadelt und das Kind musste als Strafe in sein Zimmer gehen und war im Zimmer. Und irgendwann kommt das Kind aus dem Zimmer raus und sagt, Mama, ich habe darüber nachgedacht und ich habe auch gebetet. Und die Mutter meint, sehr gut, Kind, wenn du gebetet hast, dann wird dir Gott helfen, dass du dich besser benimmst. Sagt er, oh, Mama, nein, ich habe nicht gebetet, dass ich besser werde. Ich habe gebetet, dass du besser mit mir zurechtkommst. Und so sind wir manchmal. Weißt du, also wir beten manchmal Dinge, obwohl, das ist nicht ganz so, wie es Gott sich vorstellt, okay? Wir beten gegen Stürme, die Gott eigentlich geschickt hat, okay? Gott, dein Wille geschehe, schick den Sturm weg. Weißt du, also, oh. Warte mal, welchen Teil, Hauptteil oder Nebensatz? Was soll ich jetzt ernst nehmen, okay? Und ich denke mir manchmal, hey, die Engel, die sind ja voll am hoch runtergehen die ganze Zeit. Da hat ja sogar Jakob gesehen. Aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen. Weil wir schicken Gebete hoch, die gar nicht in Übereinstimmung sind mit Gott. Und dann kommen sie wieder runter und sagen, hey, das kann ich nicht. Und dann schicken wir sie wieder hoch wie ein Gebet und dann kommen sie wieder vor Gott und sagen, nein, wieder verbessern. Nein, so ist es natürlich nicht komplett. Aber wir müssen uns... Unsere Aufgabe ist es wirklich, in den Stürmen zu verweilen, die von Gott sind. Weil, warum? Weil sie werden uns dahin bringen, wo wir eigentlich hin wollen. Das ist das, was Gott will. Okay? Weil unser höchstes Gebet ist, wir wollen mehr sein wie Jesus. Okay? Und Gott, auf dieser Grundlage, bitte erhör meine Gebete. Das ist mein Ding. Okay? Und ich bete Gott und aus Unwissenheit und aus all diesen Sachen, wo ich gebetet habe, aber die nicht Übereinstimmung sind, dass ich so werde wie Jesus, bitte schieb sie einfach zur Seite. Schieb sie einfach zur Seite. Das ist aber manchmal ein bisschen schmerzhaft. Weil wir denken, wir wissen es manchmal besser. Gott ist nicht im Sturm. Ah, wieder das Gleiche. Wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt. Schaut mal, Elia wurde von seinen Gefühlen geleitet. Auf einmal hat er Angst vor Isabel und was auch immer ihn überkommt, okay? Und er rennt weg. Aus dem Sturm raus, wo Gott eigentlich drin ist, wo Gott ihn benutzen möchte. Und geht und erfährt einen anderen Sturm, wo Gott nicht drin ist, so ein leises Säuseln. Und er geht wieder zurück, dort, wo er eigentlich hingeht. Jesus war keiner, der sich von seinen Gefühlen geleitet lassen hat. Schaut mal, Jesus kommt nach Nazareth. Und in Nazareth, weil das seine Heimatstadt ist, predigt er in der Synagoge. Und in der Synagoge sind sie alle sowas von überrascht. Wow, was geht ab? So, wir haben noch nie gehört, dass jemand so mächtig das Wort verkündet. Wer ist dieser, der diese Machttaten vollbringt? Und dann erfahren sie, Josefs Sohn? Weißt du, Josefs Sohn, wir kennen ihn, der halbe Dorf hat seine Windeln gewechselt. Weißt du, was will der uns erzählen? Und das kennen wir. Mit unseren Familien, das kennst du mit deinen Freunden und all diese, die kennen dich von, wie du früher warst. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin. Das ist das Schlimmste von allen, das ist klar, aber weißt du, ich ballaballa. Aber Gott hat mein Herz berührt. So, ich wurde am Anfang belächelt. Weißt du, so, hey, was ist los? Komm, hey, jeder weiß, du bist nicht so. Aber ich bin so geworden. Und Jesus konnte in Nazareth nichts bewirken. Schaut mal, die Bibel sagt, er konnte keine Wunder tun, aber ein paar hat er trotzdem geheilt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wunder und Heilung. Und er hat ein paar geheilt und ist dann gegangen. Aber das Ding ist, Jesus hat es nicht meist berührt. Er ist seinen Weg gegangen. Er hat ein Ziel. So, er kommt zum Beispiel nach Kapernaum. In Kapernaum, Erweckung, Alter. Weißt du, so wie wir es sagen würden, da geht's ab und so weiter. Da geht's la. Weißt du, 5000 Männer alleine. Und dann auch mit Frauen und Kindern, lass es 20.000 Menschen sein. Weißt du, Erweckung, da würde ich sagen, hey, schaut mal, Nazareth, was du hier verpasst hast. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er hat ein Ziel. Jesus schickt sie nach Hause, weil er muss beten. Er muss beten. Warum? Weil Jesus hat sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Egal, ob sie ihn abgelehnt haben, egal, ob sie ihn gefeiert haben, egal, ob sie ihn angespuckt haben oder ob sie ihm zugejubelt haben, er hatte seinen Weg. Und das ist unser Problem manchmal, wisst ihr, weil jeder von uns lässt sich lieber feiern als ablehnen. Wir sagen, egal, wir gehen alles für dich durch, Jesus, und ja, Jesus, ich will alles für dich durchgehen, aber trotzdem mag ich es lieber, wenn Leute mich feiern. Die Sache ist die, das ist okay, ich glaube, dass das natürlich ist, weil wir Menschen sind, aber wir dürfen uns nicht abbringen lassen, was unser eigentliches Ziel ist. Du darfst Kapernaum nicht mit Nazareth vergleichen. Du darfst diese Menschen nicht mit diesen Menschen vergleichen. Du, egal was passiert. Und Jesus schickt sie nach Hause. Noch besser, was macht Jesus? Und ich liebe Jesus. Liebt ihr auch Jesus? Ich liebe Jesus. Schaut mal. Und Jesus, trotz der Weckung, was er macht, auf einmal, weißt du, hey, er hat sie alle so richtig, wisst ihr, die sind richtig satt geworden. Kennt ihr das? Ich als Kroate kenne das. Wenn ich mal richtig satt bin, gib mir eine Hängematte. Okay? Na, ich will einfach nur abhängen. Alle vier irgendwie, weißt du, irgendwie nur noch atmen. Manchmal so, weil ich so voll bin. Okay? Das hatten wir gestern. Ey. Ich hab fast Buße getan dafür. Hey, wir sind ja in der Fastenzeit und wir haben so gut gegessen. Schacke, wenn man. Und Jesus hat hier, weißt du, alle sind satt. Und was macht er? Schickt sie alle nach Hause. Und dann sagt er, und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen. Das ist jetzt nicht so, hey, weißt du, jetzt lass uns einfach nur rumliegen. Jesus, auf geht's, schnell ins Boot. Und die denken sich, was ist jetzt los? Weißt du, ich meine so, was ist jetzt los? Stimmt irgendwas nicht? Und Jesus, auf geht's, alle ins Boot. Und dann schickt er das Boot, weiß raus, aber er selber geht beten. So, wohin hat er das Boot geschickt? Ihr werdet es nicht glauben, in einen Sturm. In einen Sturm. Jesus wusste, da braut sich was auf. Hey, die brauchen den Sturm. Nein, Jesus will nur, dass mir gut geht. Jesus würde sowas nie machen. Also nicht der Jesus, den ich kenne. Ja, genau. Möglicherweise müssen wir hier etwas verbessern. Halleluja, Gott ist gut. Er schickt sie in einen Sturm, weil sie diesen Sturm brauchen in ihrem Leben. Jesus hat Erweckung, lässt sich davon nicht abbringen, seine Berufung und seine Bestimmung zu vollbringen. Jesus hat Ablehnung und lässt sich auch davon nicht von seiner Berufung und seiner Bestimmung abbringen und geht, wie er gehen muss. Das Nächste, Gott ist nicht im Sturm, wenn du ungeduldig agierst. Eieieiei. Ungeduld, kennt ihr das? Soll ich es buchstabieren? Wenn du ungeduldig wirst, das Ding ist, wir sind in einer Zeit, wo alles sehr schnell läuft. Okay, alles läuft sehr schnell und du kannst, wenn du zum Beispiel Nachrichten anschaust, kannst du übermannt werden von diesen ganzen Sachen, für was man alles beten muss, okay? Und ich sage euch, du kannst eine Gemeinde haben von 50 Leuten und du wirst 50 Gebetsanliegen regelmäßig bekommen. Wir müssen für das beten. Wenn ich das machen würde, ich hätte jeden Tag mit euch Gebetsmeetings. Wenn ich alle eure Gebetsbedürfnisse aufnehmen würde. So, ich sage nicht, das ist schlimm. Ich sage nicht, hey, wir sollen nicht beten. Ich sage nur, hey, wir müssen schauen, dass wir unseren Fokus beibehalten. Wir müssen schauen, was sind die Stürme, in die wir reingehen. Zum Beispiel, ich gehe ja nach Burma im November. Und gestern wurden, glaube ich, 400 Burmanesen wurden umgebracht und ich glaube 60.000 fliehen gerade aus Burma nach Bangladesch. Und das ist in meinem Herz jetzt, hey, was ist richtig für uns? Wie müssen wir da hineingehen? Hey, wir stehen kurz vor den Wahlen in Deutschland. Was ist unsere Aufgabe, da hineinzugehen? Weil ich will mich nicht leiten lassen von meinen Gefühlen links und rechts. Ich will nicht ungeduldig sein und irgendetwas über, weißt du, also, sondern nein, ich will das, was er für uns will. Und das ist manchmal so schwierig. Ich kann mich erinnern, als ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, und auf einmal kriege ich, einfach vom Geist Gottes kriege ich diese Prophezeiung und fange an zu prophezeien über Ägypten, über Syrien, fange an zu prophezeien über Libyen, fange an zu prophezeien über Tunesien, dass ihre Könige gestürzt werden. Und siehe da, ich glaube, 12 oder 16 Monate später fing das dann an. Aber Gott hat nie zugelassen, dass wir beten dafür. Weißt, obwohl er es mir ja gezeigt hat. Und meine Frage ist, wieso, weshalb, warum? Ich weiß es noch immer nicht. Aber ich weiß, dass wir fokussiert sein müssen auf das, was Gott uns gegeben hat. Und so musst du fokussiert sein in deinem Leben, in deinem Job, in deiner Familie, wohin du gehen musst. Weil sonst wirst du die Stürme verpassen, die für dich sind, und kommst in Stürme, wo Gott nicht drin ist. Und da will niemand rein. Niemand rein. Schaut mal, Saul war so ungeduldig, der König Saul. Und das Problem ist wegen seiner Ungeduld. Und wisst ihr, wenn du Saul anschaust, ich kann das verstehen. Weißt du, aus menschlicher Sicht kann ich das verstehen. In 1. Samuel 13, Abvers 9 steht, dass die Philister zogen mit 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und Fußvolk wie Sand am Meer gegen Israel. Okay? Als König musst du irgendwas unternehmen. Das Ding ist, er ist ungeduldig geworden. Was hat er gemacht? 7 Tage hat er gewartet. Weißt du, so 7 Tage. Ich würde mal sagen, hey, 7 Tage sprechen eigentlich für Geduld und nicht für Ungeduld. Habt ihr schon mal 7 Tage gewartet? Ich muss noch 7 Tage warten, bis Ise kommt. Okay, das ist lang. Okay, das ist echt lang. Ich meine so, 7 Tage muss ich noch warten. Ich zähle Stunden, Tage, Minuten. Nein, Spaß. Tage nur. Aber 7 Tage auf etwas zu warten, wenn du Angreifer hast. Das würde ich sagen, ist eigentlich Geduld. Das Ding ist aber, dass er ungeduldig geworden ist und ist von seinem Fokus abgegangen. Und nimmt und sagt, wir müssen jetzt opfern. Eigentlich auch gute Idee. An wen wendest du dich? An Gott. Er nimmt, opfert es an Gott und so weiter. Und auf einmal kommt der Prophet, gerade kurz danach, weißt du, kurz danach kommt der Prophet und sagt, was hast du gemacht? Weil du das gemacht hast, wird das Königtum von deiner Familie weggenommen werden bis in alle Ewigkeit. Scham. Ungeduld. Wir sind manchmal so ungeduldig mit Gott, weil wir denken, Gott, hey, das müsste schneller gehen, das müsste so gehen, das müsste so gehen. Wir sagen das ja nicht so, okay? Wir denken uns das nur. Gott, weißt du was? Das müsste besser sein. Oder wir sind ungeduldig mit unserer Familie, mit unserem Chef, mit unseren Kindern und all diesen Sachen. Wir sind mit Geschwistern ungeduldig. Das Problem ist, wenn uns Ungeduld in Dinge führt, dann ist Gott nicht in diesem Sturm. So, und das Nächste ist aber auch, dass Gott nicht im Sturm ist, wenn wir passiv sind. Wenn wir passiv sind, ist Gott ebenso nicht im Sturm. Schaut mal, was Passivität hätte Esther fast etwas gekostet. Mordecai sagt zu Esther, und hier geht es um ihr Volk. Hier geht es um ihr Volk. Und Mordecai sagt zu Esther, hey, du bist für eine Zeit wie diese, bist du bestimmt worden. Steh auf und sprich das Wort, das du sprechen sollst. Und hätte sie es nicht gemacht, Mordecai hat gesagt, dann wird was? Rettung für das Volk von jemand anders kommen. Aber du und deine Familie werdet umkommen. Passivität hätte sie fast was gekostet. Wir wissen alle, Esther ist nicht passiv gewesen. Esther ist aktiv gewesen. So, hier hast du zum Beispiel Ungeduld. Wenn du von Ungeduld geleitet bist, Gott ist nicht in dem Sturm. Wenn du in Passivität bist, Gott ist ebenso nicht in dem Sturm. Es ist irgendwo dazwischen. Und wir sind entweder ungeduldig, bei uns ist es so, Ise ist ungeduldig, ich bin passiv. Das sind so unsere Schwächen. Okay, Ise denkt immer, wir müssen für alles beten. Ich denke immer, Gott wird schon machen. Das ist wirklich so. Weißt du, ich glaube, dass sie geistlicher ist wie ich, okay? Aber für mich ist so, wird schon alles werden. Weißt du, so, Karl ist kein Problem, aber chill, was, schlaf, weißt du? Ihr kennt vielleicht die Geschichte, als Ise schwanger war. Also, die Ise war mal schwanger, weil wir haben ja ein Kind, ihr wisst ja. Auf jeden Fall, Ise war schwanger und auf einmal mitten in der Nacht, weißt du, wieso müssen Kinder manchmal mitten in der Nacht kommen? Warum auch immer. Aber ich liebe ja meinen Schlaf. Mitten in der Nacht und sie sagt, kann man das sagen, die Fruchtblase ist geplatzt. Und ich wach auf und denke mir, guck so und spüre im Geist, sagt, nein, das kann nicht sein. Und ich so, im Geist sage, hey Schatz, das fühlt sich für mich nicht im Geist so an. Nein, hey, komm, schlaf weiter. Und sie so zu mir, doch, die Fruchtblase. Siehst du, Schatz, das fühlt sich echt nicht so an. Weißt du, also, ich wollte eigentlich schlafen, aber es hat sich wirklich nicht so angefühlt. So, wir kommen ins Krankenhaus, die Fruchtblase war wirklich nicht geplatzt. Das Ding ist, ich will jetzt nicht sagen, hey, ich bin voll der Geistliche, weil möglicherweise war ich einfach nur müde, okay? Und ich habe gedacht, der kann jetzt ein bisschen warten, weißt du? So. Aber so bin ich, weißt du? Sie ist so eher so, hey, wir müssen was machen. Und ich bin eher so, hey, weißt du, langsam, langsam. Deswegen haben wir geheiratet. Weißt du? Also, genau, wir treffen uns in der Mitte irgendwo. Meistens näher bei mir als bei ihr. Ne? Aber, und... Das Ding ist, weil Ungeduld wird dich in Stürme bringen, wo Gott nicht drin ist. Aber Passivität wird dich ebenso in Stürme reinbringen, wo Gott ebenso nicht ist. Und wir haben alle diese Sachen erlebt. Jeder von uns hat schon mal Sachen in Ungeduld gemacht. Jeder hat schon mal Gebete in Ungeduld gebetet. Jeder hat schon mal Sachen gesagt, die aus Ungeduld. Jeder hat schon mal Dinge gemacht aus Passivität. Geht es überhaupt? Aber egal. Jeder hat schon mal einfach die Dinge laufen lassen in Passivität, okay? Jeder hat es, du sprichst deine Kinder nicht an, weil du denkst, das wird schon. Und am Ende vergehen 20 Jahre ruckzuck und sie sind rebellisch. Und dann schreien sie dich an und du schreist zurück und sagst, schrei mich nicht an. Weißt voll, weißt du, schreist und sagst denen, du sollen sich nicht anschreien. Also, hallo, genau. Aber du hast was verpasst. Warum? Weil aus Passivität. Wir Männer sind oft passiv. Ihr wisst ja das. Die Bibel sagt, dass als Gott ein tiefen Schlaf hat er über den Mann gelegt, über Adam, um die Frau, weißt, um die Rippe zu nehmen und aus der Rippe die Frau zu formen. Das Ding ist, nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott Adam wieder auferweckt hat. Und so laufen wir heute noch rum, wir Männer. Wird schon. Aber gib mir nur mein Bier. Ist Essen fertig? Also. Ja, nee, komm, hey, das stresst mich jetzt gerade, okay? Und scheint so, als wären wir einfach noch nicht ganz wach. Und so haben wir Männer eigentlich mehr Probleme mit Passivität und Frauen eher das Problem mit Ungeduld. Okay, es gibt aber auch, wisst ihr, jede Ausnahme bestätigt die Regel. Aber das ist wirklich etwas, und das ist gut, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen, wir Männer, hey, wir haben einfach ein Problem mit Passivität. Wir haben ein Problem mit Passivität und ihr Frauen, ihr seid perfekt, das müsst ihr verstehen. Außer wenn ihr ungeduldig seid, okay? Das ist so, hey, bei der Ungeduld müssen wir aufpassen, weil beide Sachen werden uns in Stürme hineinführen. Wir denken mit Passivität, wir meiden den Sturm. Nein, 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 nein. Mit Passivität kommen wir in Stürme, die uns möglicherweise das Leben kosten. Mit Ungeduld denken wir, hey, wir meiden den Sturm. Nein, 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 nein. Mit Ungeduld werden wir vielleicht in Stürme hineingeführt, wo Gott nicht drin ist. Wir haben alle diese Sachen schon gemacht. Und das Gigantische an Gott ist, wisst ihr, dass Entscheidungen haben Konsequenzen. Das ist das, was wir verstehen müssen. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Aber Konsequenzen sind erlösbar. Konsequenzen sind erlösbar. Entscheidungen sind erlösbar. Gott kann Dinge benutzen, die wir möglicherweise echt blöd entschieden haben, kann Gott trotzdem benutzen. Heißt aber nicht, dass wir die Konsequenz nicht tragen müssen, okay? Ganz wichtig, wenn du möglicherweise eine Straftat begangen hast, die wirklich übel ist, dass eine Gefängnisstrafe daraus eigentlich entsteht, kannst du errettet werden. Jesus hat dir vergeben, du musst die Straftat trotzdem absetzen. Okay? Das heißt, gewisse Sachen haben Konsequenzen und die müssen wir tragen. Aber für mich ist so toll, wie Gott es einfach so macht. Dass klar, er führt uns dann auch durch gewisse Konsequenzen durch, aber dass sogar Entscheidungen, die wir treffen, er zu unserem Segen trotzdem am Ende benutzen kann. Ihr kennt ja die Geschichte. Schaut mal, Sarah ist ungeduldig geworden. Okay, das muss man verstehen. Ja? Und ich muss es ja auch anrechnen. Weißt du, ich meine so, hey Sarah, du bist fast ein bisschen älter geworden. Okay, Abraham denkt, er ist noch immer topfit, aber eigentlich, weißt du, ich meine so, wir Männer wollen das ja nicht zugeben. Okay, und so war das bei Abraham. Abraham, weißt du, Sarah sagt, hey Abraham, vielleicht müssen wir uns darum kümmern, weil Gott hat ja etwas versprochen und so weiter. Und Abraham sagt, was, ich bin noch topfit? Guck, ich kann mit meinem Stock noch immer zwei Blöcke laufen. Hey, ich bin noch topfit. Weißt du, und So sind wir Männer, dass wir einfach nicht zugeben wollen, dass wir möglicherweise auch Schwächen haben, okay? Ich habe gestern zum Ivo gesagt, junger Fisch, hey, ich denke, ich persönlich vom Gefühl her, ich fühle mich wie 15, weißt du, mein, so, ich kann springen, tanzen, nein, tanzen habe ich noch nie gekonnt, aber springen, hüpfen, was weiß ich was. Aber das Ding ist, ich bin einmal gesprungen von derselben Höhe wie Ben Naftali. Alles hat gezogen, junger Fisch. Die nächsten 3 Tage habe ich Muskelkater gehabt, hey, weißt du, mein, so, das verändert sich halt schon. Aber, und sowas mit Sarah und Abraham. Weißt du, Sarah, so, Abraham, vielleicht sollten wir da was tun. Ich habe eine Idee, Abraham. Vielleicht können wir Gott helfen und so weiter. Ungeduldig ist sie geworden. Sagt, hey, ich habe da eine Hagar. Solange du 2 Blöcke laufen kannst, vielleicht können wir da das irgendwie unterstützen. Gott unter die Arme greifen. Und Hagar geht. Und Hagar wird schwanger. Und Hagar bekommt Ishmael. Und das Problem ist, diesen Sturm muss Israel bis heute noch diese Konsequenzen tragen. So, aber was fantastisch ist, obwohl du Konsequenzen tragen musst, benutzt Gott es trotzdem erlösend. Wisst ihr, nach Abraham, und Abraham und Sarah haben ein Kind bekommen, Isaac. Nach Isaac hat Jakob bekommen. Jakob hat dann 12 Söhne bekommen und unter anderem Josef. Und die Sache ist, dass Gott so vorausschauend ist, dass seine 11 Brüder haben ihn in einem Loch und überlegen sich, was sie mit ihm machen. Aber, und wir wissen alle, was passiert ist, sie haben ihn nach wohin geschickt? Nach Ägypten verkauft. Und sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Warum? Weil Gott wollte ihn eigentlich in Ägypten haben. So, was ihr aber verstehen müsst, ist, wen Gott benutzt hat, um ihn nach Ägypten zu bringen. Die Ishmaeliter. Das heißt, der Fehler, den Abraham begangen hat, obwohl die Konsequenzen getragen werden mussten von Israel und bis heute noch, aber Gott benutzt diesen Fehler, benutzt ihn erlösend, damit Josef sein Leben nicht verliert, sondern mit Josef, Gott benutzt die Ishmaeliter, dass Josef durch die Ishmaeliter, die eigentlich am Anfang ein Fehler war, aber weil es auch ein Fehler war, benutzt Gott trotzdem diese Fehler erlösend und bringt ihn nach Ägypten, damit er die ganze Welt erretten kann. Das ist Gott. Wir haben Fehler gemacht in unserer Vergangenheit aus Ungeduld, aus Passivität, möglicherweise, weil wir von unseren Gefühlen geleitet worden sind, möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, weil wir Stürme gemieden haben und haben Fehler und Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren einfach falsch und die Konsequenzen müssen wir zurzeit tragen. Aber Gott ist so gnädig, Gott ist so fantastisch, Gott ist so groß, dass er Dinge, die Fehler von uns sind, trotzdem benutzen kann, erlösend benutzen kann, so wie er es bei Abraham gemacht hat. Abraham hat Ishmael gezeugt. Ishmael ist ein Problem bis heute, aber Gott benutzt ihn trotzdem erlösend für uns. Egal was du durchgehst, egal was du erlebt hast, egal welche Entscheidung du getroffen hast. Ja, Gott vergibt dir. Ja, du musst gewisse Konsequenzen tragen, aber Gott wird es benutzen, um ein Segen zu sein, möglicherweise für deine Kinder, Kindeskinder und möglicherweise auch für dich. Weil er gut ist. Gott ist gut. Er benutzt Dinge erlösend, obwohl sie aus dem Fehler entstanden sind. Weil er gut ist. Heißt nicht, wir sollen Fehler machen, aber wir werden trotzdem Fehler machen, weil wir Menschen sind. Aber das Gute ist, wir haben Gott. Und er benutzt Dinge erlösend, die eigentlich falsch waren. Nicht damit wir sie nochmal machen, sondern damit er dir zeigt, wie gut er ist. Es gibt Stürme, da ist Gott drin, aber es gibt Stürme, da ist Gott nicht drin. 4 Sachen, wieso wir oft in solche Stürme kommen, wo Gott nicht drin ist. Und hoffen, dass er drin ist, aber er ist da nicht drin, du musst da einfach nur raus. Stürme, die wir gemieden haben, die eigentlich von Gott sind, haben uns dahin gedrängt, durch unsere Entscheidung, dass wir in Stürme hineinkommen, die nicht von Gott sind. Wir müssen zurückkehren an den Ort, wo er ist. Zweitens, Gott ist nicht im Sturm, wenn du von deinen Gefühlen geleitet wirst. Jesus hat sich nicht leiten lassen. Jesus heißt es, dass Gott Gefühle nicht benutzt? Gott benutzt Gefühle. Aber wenn wir alles nur nach unseren Gefühlen entscheiden, dann wird es schwierig. Weil unsere Gefühle wollen nicht leiden, unsere Gefühle wollen keine Stürme, unsere Gefühle wollen nichts Schlechtes. Drittens, Gott ist nicht im Sturm, wenn du ungeduldig agierst. Und viertens, Gott ist nicht im Sturm, wenn du passiv bist. Aber das Gute ist, Gott benutzt Fehler erlösend, um ein Segen am Ende für uns zu sein. Amen. Lasst uns einfach aufstehen, unsere Hände heben und